Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen miteinander.
Morgen, Daniel auch. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, seid alle gut aufgestanden, habt gut geschlafen. Schön ist der Daniel auch wieder zu Hause und am Sonntag bei uns dabei. Dann schlage ich vor, beginnen wir mit einem Lied, das geistliche Lieder, dem Lied Nummer 141. 141. Heiliger Gott und Vater, vor dich wir jetzt treten und durch Christum dich anbeten. Du hast aus den Sünden uns für dich erkoren, durch den Geist uns neu geboren. Ehre dir für und für, dir wird Lob gesungen, bald von vieler Zungen. Du bist hoch zu loben, jetzt schon soll erschallen, Ruhm von deinen Heiligen allen. In dem Sohn erhoben, zu des Thrones Höhe, rufen wir in heilger Nähe. Herrlichkeit dir allzeit, preis sei deinen Namen. Heil, o Gott, dir Amen. Herr Jesus, ja jetzt hier auf Erden schon dürfen wir deinen Namen preisen, dürfen wir dir unser Lob erschallen lassen durch Singen wunderbarer Lieder, durch Gebet, durch unser ganzes Leben, durch Glauben, und alles haben wir in dir bekommen, weil du Mensch geworden bist, weil du hinabgestiegen bist, auf Erden gekommen, um zu sterben für Sünder. Und wir danken, dass wir aus Glauben errettet werden durften, nicht aus uns, denn es wäre uns unmöglich. Du hast alles getan, um alle Menschen retten zu können, und jetzt dürfen wir in diesem neuen Stand, in diesem ewigen Leben, das du uns geschenkt hast, dürfen wir dich anbeten vor unserem Gott und Vater. Und wir wollen jetzt in dieser Stunde uns auf dich vor unserem Vater besinnen und Gedanken austauschen, die von dir handeln, die wir in unseren Herzen haben und dich so preisen und loben. Wir danken dir für diese Möglichkeit, die wir immer noch haben, solange wir hier sind, bis wir dann bei dir sind. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Könnten wir das Lied Nummer 29 singen? Lied Nummer 29.
Ewig seist du angebetet, Gott, der uns erfahren ist. Du hast uns vom Tod errettet, uns gesendet, Jesus Christ. Durch dein Wort uns neu geboren, ewig waren wir verloren. Hätte nicht vom Thron herab sich versenkt in Tod und Grab. Jesu, wir erlösten Sünder, wir befreite danken heut, dir dem Todes Überwinder, dir dem Herrn der Herrlichkeit, der du tot warst, lebest wieder, mit dir leben deine uns, die sonst der Tod geschreckt, hat Gott mit dir auferweckt. O, mit welchen Gottesfreuden strahlst du in das Himmelspracht. Ewig vernichtet alles Leiden, ganz dein großes Werk vollbracht. Liebreich wirst du bald den Deinen im Triumphe vorerscheinen. Sieh aus diesem Leidenstand, führen in das Vaterland.
Herr Jesus, wir beten dich an, weil du, der Schöpfer, in diese Welt gekommen ist, um zu leiden. Und durch dein Leiden haben wir jetzt Frieden mit Gott und sind versetzt in einen wunderbaren Stand von Anbeter, jetzt und in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass wir durch dich Gott sehen können im Glauben. Und wir preisen dich, dass wir so jetzt zusammen sein dürfen, um dich und dein Werk zu sehen und dich deswegen anzubeten. Amen.
Amen.
Singen wir das Lied 45.
Unsere Lieder aufzwingen zu dir, Gott der Liebe hin. Deine Güte zu besingen, ist nur Freude, nur Gewinn. Deine Gnade machte offen uns den Weg zur Herrlichkeit. Dort dringet unser Hoffen, dort liegt unser Teil bereit. Ja, die Tugend unserer Seele, Gott der Macht und Liebe du, wer kann deinen erzählen, wer ist reich, o Herr, wie du? Wo nicht Rettung war von Sünden und kein Heil für unsere Not, musstest Rettung du zu finden, durch des Sohnes Opfertod. Du hast Jesum uns gegeben, mit dem alle Herrlichkeit. Und er selbst wird uns erheben zu des Himmels Gefreut. Dann, wenn alle Herzen brennen in dem Schauen seiner Pracht, werden völlig wir erkennen deine Liebe, Gnade und Macht.
Ich habe noch einen kurzen Gedanken zu 4. Mose 30. 4. Mose 30. Vers 1. Und Mose redete zu den Häuptern der Stämme der Kinder Israel und sprach: Dies ist es, was Jehova geboten hat. Wenn ein Mann dem Jehova ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, ein Verbindnis auf seine Seele zu nehmen, so soll er sein Wort nicht brechen. Eben hier im Kapitel 30 geht es eben um das Schwören, Verbindnisse, Gelübde. Und hier sehen wir einen Mann, wenn er seinen Mann tut. Und nachher sehen wir den weiteren Verlauf im Kapitel, wenn das eine Tochter tut, eine Tochter oder die Frau tut, dann bei der Tochter muss es der Vater bestätigen, das Gelöbnis und Verbindnis, und bei der Frau muss es der Mann bestätigen. Die können das nicht allein, ein Gelübde schwören oder tun. Aber beim Mann hier, im Vers 2, 3, wenn ein Mann dem Jehova ein Gelübde tut, das ist jetzt nur dieser Vers, ein Mann, oder? Ein Gelübde tut, Verbindnis oder ein Eid schwört, so soll er sein Wort nicht brechen. Wir kennen ja auch aus der Bergpredigt, der Jesus sagt ja ihnen, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Es kann ja niemand einen Schwur halten, oder? Mehr oder weniger, da kann der Mensch, der gefallene Mensch, ja sowieso nicht. Vers 3, nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Munde hervorgegangen ist, soll er tun. Oder dass er muss das machen, tun. Und wir sind natürlich auch daran erinnert, eben der soll tun, oder? Erinnert an 2. Mose 19, natürlich Vers 8, oder? Was haben die Israeliten gesagt? Alles, was Jehova sagt, wollen wir tun. Und da kommt im Vers 20 das Gesetz. Vers 24 wird es nochmal zweimal bestätigen, die Israeliten, alles, was Jehova sagt, wollen wir tun, haben sie es getan. Nicht am nächsten Tag war es schon gebrochen. Oder? Aber eben dieser Mann, es redet eben auch vom Herrn Jesus, vom Christus. Der hat es getan, oder er hat alles gehalten für sie, wie auch Psalm 40, Vers 7, 8 sagt, oder? Ich komme in der Rolle der Schrift, oder? Dein Wohlgefallen zu tun. Es kam einer, der es getan hat, oder getan hat, eigentlich schlussendlich für sie, für sein Volk, oder? Und dann eben, als ich das gelesen habe im Kapitel 30, dann noch der Vers 16 ist mir jetzt aufgefallen, als ich das gelesen habe. Im Vers 16 heißt es, wenn er sie aber irgend aufhebt, also der Mann oder der Vater kann eine Gelübde von der Tochter oder Frau aufheben, wenn er sie aber irgend aufhebt, nachdem er sie gehört hat, so wird er ihre Ungerechtigkeit tragen. Wird er ihre Ungerechtigkeit tragen, eigentlich. Das ist interessant, dass das so steht, oder? Oder irgendetwas Böses oder Ungerechtigkeit tragen. Ich bin auch nicht sicher, aber es ist sicher, dass eben der Mann oder kann es der Vater, wenn wir jetzt das sagen, Gott der Vater oder der Mann, Christus, der Mann, der Frau, der von Israel, oder? Er hat schlussendlich alles übernommen und getragen, oder? Auch bei uns, er ist ja quasi unser Mann. Er hat alles, in Christo ist alles erfüllt. Er hat er hat getragen, er hat die Gelübde erfüllt, gibt es auch Stellen und vielleicht noch ein Vers aus 2. Korinther 5, 2. Korinther 5. Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Einer ist für alle gestorben. Keiner konnte irgendwas halten, einen Bund, das Gesetz, oder das geht nicht. Und Christus ist eingestanden, er, der vollkommene Mensch, der den Willen Gottes getan hat. Möchten wir noch danken. Ja. Herr Jesus, so möchten wir dich erheben für das, was du getan hast. Du bist eingestanden für uns. Ja, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Da bist du gekommen, der vollkommene Mensch, der sein Leben hingegeben hat und sein und alles getan hat nach dem Willen Gottes und ihn und seinen Gott und Vater verherrlicht hat. Und du bist eingestanden für dein Volk, aber auch für alle Menschen, weil sie alle verloren waren. Ja, auch dieses Gelübde auf sich genommen und hast dein Leben hingegeben. Ja, darum möchten wir dich rühmen, dich erheben für diese Gnade und Liebe. Amen.
Amen. Ich darf noch einen Gedanken dazu, zu 4. Mose 30. Wir haben ja schon gehört von diesem Mann. Von diesem Mann in Vers 3, wenn ein Mann dem Jehova ein Gelübde tut. Und für uns Christen ist klar, die Auflösung für uns Christen, das ist ja aus Israel, aus dem Gesetz, für uns Christen ist 1. Korinther 11, die ersten 3-4 Verse machen das alles dann klar. Aber ich möchte noch etwas lesen aus den Psalmen dazu. Im Psalm 40, da sehen wir den Mann. Das ist eine, im Prinzip eine Trilogie von Psalmen, aber ich möchte nur aus Psalm 40 lesen, Vers 6. An Schlacht und Speisopfer hattest du keine Lust, Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Jetzt kommt der Schwur. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun. Mein Gott ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Es gibt nur einen Mann, der diesen Schwur, diese Tat, dieses Werk tun konnte. Und das ist der Herr Jesus. Und ein ganz schönes Bild haben wir direkt nach der Gesetzgebung. Wir haben ja die Gesetzgebung für Israel, meine ich. Die Gesetzgebung für Israel haben wir 2 Kapitel. Ich meine jetzt das erste Kapitel ist 2. Mose 20. In 2. Mose 20 haben wir die sogenannten 10 Gebote. Und dann sehen wir dass Israel sah, dass sie, obwohl sie es gewünscht hatten, gefordert hatten, die Gebote, die Forderungen, die Satzungen Gottes nie und auch keines erfüllen konnte. Und darum haben sie sich hinter einem Mann versteckt, hinter Mose. Das ist 2. Mose 20, direkt nach der Gesetzgebung. Aber jetzt kommt Kapitel 21, die Auflösung. In 2. Mose 21 haben wir den Mann von 4. Mose 30. Und dieser eine Mann, dieser hebräische Knecht, ist schon klar, um wen es geht. Dieser hebräische Knecht, ich lese da den Vers 5. Wenn aber der Knecht etwas sagt, ich liebe meinen Herrn und mein Weib und mein Kind, so will ich nicht frei ausgehen. Und jetzt hat er den Schwur getan. Jetzt hat er den Schwur getan, das sieht man dann im Vers 6, so soll sein Herr ihn vor die Richter bringen. Gott hat diesen Mann, den Herrn Jesus Christus, vor die Richter gebracht und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einer Pfrieme durchbohren. Er soll ihm dienen auf ewig. Und so sehen wir, wie dieser Knecht, es gibt einer, der sich zum Knecht gemacht hat, Jesaja, sehen wir ja, die Knechtskapitel in Jesaja. Das ist der Herr Jesus und er liebt Epheser 5, 25. Er liebt die Versammlung, die Gläubigen, die Erretteten, diejenigen, die umgekehrt sind, auf ewig.
Singen wir dazu das Lied Nummer 69 aus Freude im Herrn. Siehe mein Knecht. 69. Siehe mein Knecht hat Gott gerufen, als er den Sohn auf Erden sah, wie er vertraut mit Gottes Willen den Weg ging bis nach Golgatha. Altes Prophetenwort erfüllen, das einst durch Christi Geist geschah. Siehe, mein Knecht, der Sohn des Höchsten, der Schöpfer Gott macht sich zu nichts. Wird armer Mensch im Stall geboren, der König künftigen Geschlechts. Zuletzt geht er als ein Verstoßner für uns ins Feuer des Gerichts. Siehe, mein Knecht, o welche Leiden brachte sein Dienst ihm täglich ein. Doch blieb sein Wesen Licht und Liebe, trotz Hass, Verachtung, Schmach und Pein. Er wollte hier nur Gott gefallen, der treue Zeuge für ihn sein. Siehe, mein Knecht, er hat nun droben und auch auf Erden alle Macht. Gott selbst hat seinen Jesus Namen zum höchsten Namen jetzt gemacht. Bald wird aus allen Regionen dem Herrn der Welten Ruhm gebracht.
Ich habe diese Woche etwas aus dem Buch Esther gelesen. Da wird ja gar nicht von Jehova geredet. Aber trotzdem steht es immer in der Heiligen Schrift. Kapitel 4. Da ist vorhergegangen, dass der Haman, der Großvezier des Königs von Persien, das Volk Israel vernichten will, weil Mordecai ihm nicht huldigt. Und wir wissen ja, dass seine Cousine Esther, die sein Mündel war, von Mordecai nämlich, die wurde zur Königin an Vastis Stadt. Und die wird jetzt angesprochen, wird dann davon informiert, was da los ist, dass das Volk der Juden in dieser Diaspora in Gefahr ist. Und sie soll dann den König um Gnade bitten. Dann steht dann in Vers 11. Alle Knechte des Königs und das Volk der Landschaften des Königs wissen, dass für einen jeden Mann und Weib, der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich, dass er getötet werde, denjenigen ausgenommen, welchem der König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht gerufen worden, um zu dem König hineinzugehen. Und man berichtete Mordecai die Worte Esthers. Und Mordecai ließ der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor allen Juden entkommen werdest. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Orte her erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Das ist schon eine interessante Geschichte, was da uns berichtet wird. Jetzt bestand die Gefahr, dass Esther umkommt. Und Mordecai sagt, ja, aber du bist doch gerade deshalb beim König. Ich denke, der Mordecai, der hat sich daran erinnert, dass für das Volk Israel Verheißungen gibt, die von Abraham herrühren, von Isaak und von Jakob. Also die auch zur Zeit des Mordecais noch nicht erfüllt waren. Und er vertraute auf Jehova, dass Jehova sein Volk auch in dieser Situation schützen und erretten werde. Und er hat also seine Mündel der Esther dann doch sehr klar die Dinge dargelegt, wie die Sache steht. Das Schöne ist, sie hat sich dann das zu Herzen genommen. Da ließ Esther den Mordecai antworten: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susan befinden, also der Hauptstadt, und fastet meinetwegen und esset nicht und trinket nicht 3 Tage lang. Nacht und Tag. Auch ich werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann will ich zum König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ja, da vertraut sie dann plötzlich, nachdem sie das alles bedacht hat, vertraut sie auf die Gnade. Die Gnade des Königs und nicht auf das Gesetz. Es ist doch auch so ein bisschen was für uns. Das Gesetz bringt uns nur zum Tode. Und die Gnade des Herrn Jesus, der sich für uns selbst hingegeben hat, die ermöglicht das Leben, wenn wir daran glauben, wenn wir das ergreifen. Ich möchte noch danken, Herr Jesus, hab Danke für das, was du für uns getan hast. Dafür, dass die Gnade da ist zur Errettung, die wir im Glauben ergreifen dürfen. Den Glauben ergriffen haben und immer wieder daran denken, dass es von dir kommt. Wir haben nichts dazu getan. Du hast alles getan und dafür dürfen wir dir von ganzem Herzen immer wieder danken. Amen.
Amen.
Amen. Lied 183. 183.
O Lebenswort, wir Dank genug, dass du im Fleisch gekommen und nach der Liebe tiefsten Zug das Menschbild angenommen. Du schämtest dich der Sünder nicht, ich selber für sie ins Gericht und starb für ihre Sünden. Kein Mensch dies Wunder fassen kann, kein Engel kann's verstehen. Der Glaube schaut und betet an, bewundert, was geschehen. Drum sei dir unser Lob geweiht, denn dir dem Herrn der Herrlichkeit Lob hin und umgehört.
Ich möchte auch noch über einen Mann sprechen, der auch um die Verheißungen wusste und auch die Wege Gottes sehr gut kannte. Und das passt eigentlich auch gut zum ersten Abschnitt. Wir haben ja 2. Mose 20, aber ich möchte jetzt aus 2. Mose 32 etwas lesen. Und zwar ist ja dort eben der Mose auf dem Berg und das Volk hat ja dieses goldene Kalb gemacht. Und die Stelle, die ich vorlese, ist aber noch nicht dort, wo der Mose diese Tafeln zerschlagen hatte, sondern etwas vorher war das schon klar, was das Volk getan hat. Und ich möchte da ab Vers 9. Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn wieder sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und jetzt kommt eben der Gotteskenner. Und Mose flehte zu Jehova, seinem Gott, und er sprach: Warum, Jehova, sollte dein Zorn entbrennen wider dein Volk, das du aus dem Lande Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und mit starker Hand? Warum sollten die Ägypter also sprechen: Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut deines Zornes und lass dich des Übels wider dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, Isaak und Israels, deinem Knechte, den du bei dir selbst geschworen hast und ihnen gesagt: Mehren will ich euren Samen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eurem Samen geben, dass sie es als Erbteil besitzen, ewiglich. Und es gereute Jehova des Übels, wovon er geredet hatte, dass er sein Volk tun werde. Ja, der Mose kannte die Verheißungen und wusste, was er zu Gott sagen musste. Und das ist ja interessant. Gott hat ja sein Volk wirklich nicht in die Wüste geführt, um es dort zu vertilgen. Und er hat auch heute sein Volk nicht gesammelt, um es dann in der Drangsal Israels auszulöschen. Das ist nicht sein Handeln, sondern er wird es zurückführen nach der Drangsal. Und da möchte ich noch aus Jeremia 23, 7 eine Vorhersage vorlesen. Jeremia 23, 7. Darum siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da man nicht mehr sagen wird: So wahr Jehova lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern: So wahr Jehova lebt, den Samen des Hauses Israel herausgeführt und ihn gebracht hat aus dem Lande des Nordens und allen anderen Ländern, wohin sie vertrieben hatte, und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Also diese Sache, die wir ja in 2. Mose alles erfahren, diese vielen Wunder in der Wüste und wie das der Feind im Meer versank, diese großen Taten, die werden noch übertroffen über das Zukünftige, über die Rückkehr vom Volk Israel aus allen Ländern, wohin sie vertrieben wurden. Es wird an diese Sache gedacht. Ich kann mir vorstellen, das ist nur möglich, weil dieses Wunder noch größer ist als das Wunder, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, mit so starker Hand. Und vielleicht darf ich noch eine dritte Stelle vorlesen, aus Psalm 78, so die Verse 52, 53. Dort haben wir eben auch den Blick auf den Auszug Israels aus Ägypten. Und er ließ sein Volk wegziehen gleich Schafen und leitete sie gleich Herde in der Wüste. Und er führte sie sicher, so dass sie sich nicht fürchteten. Und ihre Feinde bedeckte das Meer, die Ägypter, die im Meer versanken. Und er brachte sie zu der Grenze seines Heiligtums, zu diesen Bergen, denn seine Rechte erworben. Ja, das sind so Gedanken eben, dass wir die zukünftige Verheißungen Israels, dass sie wieder gesammelt werden in seinem Volk, in seinem Land und zu seinem Volk werden. Und eben hier Mose, der all diese Verheißungen kannte und Gott davor, ich weiß nicht, ich denke, abbringen darf man fast nicht sagen, aber er hat darauf hingewiesen, auf diese Verheißungen. Und ich sehe darin Mose auch als Mittler, so eine Vorschattung auf den Herrn Jesus. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Abschnitt und möchte auch noch danken und beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir sehen in dieser Sache auch wieder dein Erlösungswerk und deine Verheißungen, die uns jetzt nicht in der irdischen Segnungen verheißen sind, aber wir wissen, dass du eben für die himmlischen Segnungen, dass wir zu dir kommen dürfen und eben das allein aus deinem Erlösungswerk. Und so wie die Feinde Israels im Meer versanken, so sicher sind wir jetzt auch bei dir, dass wir ohne Anklage bei dir in Ewigkeit sind. Amen.
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 Es ist interessant, was wir hier gehört haben und gelesen haben von Mose und dem Dialog mit Jehova. Ich musste die ganze Zeit daran denken, dass es auch eine Prüfung für den Mose war. Jehova hat ihn geprüft, ob er vielleicht darauf anspringt, ja, aus sich heraus eine Nation zu machen, dass er quasi der Stammvater ist und nicht mehr Abraham. Aber Mose kannte die Gedanken Gottes recht gut und wie André schon dargelegt hatte, hat er genau die richtigen Dinge angeschaut, die Verheißungen. Da würde ich sagen, ebenso wie Abraham, der sich nicht scheute, seinen Sohn Isaak zum Opfer zu führen, bis fast zum Ende. So hat auch der Mose da richtig gehandelt und hat die Prüfung gut bestanden, denke ich. Und ist als Mittler eingetreten für sein Volk, auch als Vorschattung auf den Herrn Jesus.
Vielleicht auch noch einige kurze Gedanken zu dem, was wir gehört haben vorhin von Andi bezüglich Israel, wie Gott es retten wird durch die Drangsal hindurch. Und wir haben dazu ein ganzes Kapitel in der Bibel, sehr bekannt, und zwar Matthäus Evangelium Kapitel 13. Matthäus Kapitel 12 macht der Jesus den vorläufigen Schluss mit Israel, geht aus dem Haus Israel hinaus und geht in Matthäus 13 an den See. Und dann kommt eine Reihe von 7 Gleichnissen, 6 Königreich der Himmelgleichnisse, aber zuerst ein Gleichnis über alle. Ein Gleichnis über alle. Und es ist interessant, wenn man manchmal jemandem zuhört oder etwas liest, dann wird ein Gleichnis nach dem anderen erklärt, gedeutet und so weiter. Und ich würde sagen, 98% von allen Auslegern haben nicht gelesen, was der Jesus als Übertitel gegeben hat. Der Übertitel in hebräischen Schriften, wie das Matthäus natürlich ist, wir sind ja immer noch im Alten, Matthäus ist noch im Alten Testament angesiedelt, und bei den Hebräern ist halt der Titel nicht am Anfang, sondern am Schluss. Am Schluss. Und ich möchte den Schluss lesen dieser Gleichnisserie. Und der Schluss dieser Gleichnisserie ist Matthäus 13, Vers 51, 52. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, weil er natürlich wusste, dass sie es nicht verstanden haben. Ja, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reiche der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze, und jetzt kommt es ganz komisch für uns, Neues und Altes hervorbringt. Wir würden sagen Altes und Neues, aber nicht der Jesus. Er sagt, das darf man nicht übersehen. Neues und Altes hervorbringt. Und wenn wir nur in Gedanken zu jedem dieser sieben Gleichnisse, wenn wir sehen, das erste Gleichnis, das kein Gleichnis ist vom Königreich der Himmel, sondern ein Übertitel über die sechs nachfolgende Königreich der Himmelgleichnisse. Da geht es um einen Samen, der im Acker ist, Samen und im Acker. Und damit proklamiert der Herr Jesus hier in einer Kurzserie die Reiche, das Reich. Es gibt in der Bibel 8 verschiedene Reiche, aber hier geht es jetzt um das Königreich der Himmel. Man darf das auch nicht verwechseln mit den anderen Reichen in der Bibel. Aber es gibt 8 Reiche in der Bibel. Aber hier sind wir jetzt in Matthäus 13, geht es um Israel und um gar nichts anderes. Und dann sehen wir, kommt der Weizen. Beim ersten Gleichnis vom Königreich der Himmel kommt es um Weizen, aber eben nicht nur Weizen. Es gibt auch Unkraut. Und so sehen wir, sobald Gott etwas vorhat mit Israel, wird sofort was gesät? Sofort Unkraut. Es kommt nicht nur Weizen, sondern es kommt Unkraut. Und so wird alles gedeihen bis am Schluss, auch der Unkraut, der ist noch nicht ganz aufgegangen, aber er ist dran. Das Unkraut ist drauf am drauf und dran am Aufgehen. Und dann haben wir das zweite Gleichnis vom Königreich der Himmel, insgesamt das dritte Gleichnis hier in Matthäus 13. Da geht es dann um diese Senfpflanze. Muss man in der Biologie, wusste ich auch nicht. Die Senfpflanze gibt es verschiedene Hinweise aus der Biologie. Die kann in einem Jahr, hat einer geschrieben, 6 Meter wachsen. Ein anderer hat geschrieben, ja, man hat sogar entdeckt 15 Meter in einem Jahr. Also für uns Europäer völlig unwahrscheinlich, aber so ist es. Ist ein wunderbares Bild, diese Senfpflanze. Der Gedanke vom Reich, der ist blitzartig überall klar erkenntlich geworden, und wir sehen, die ganze Welt spürt, wenn ich nur spüren, weiß, um wen es geht in dieser Welt. Um ein Volk, eine Stadt, ein Haus, um Israel, um Jerusalem. Darum geht es, alle wissen das und die hassen es einfach wie die Pest. Und dann sehen wir, unter das vierte unter Neue, nämlich den Sauerteig in Matthäus 13, 33, der ins Mehl gemischt wird. Und so sehen wir, der Sauerteig, das ist ein Lebewesen, Sauerteig ist ein Lebewesen, im Prinzip ein Lebewesen, das die Eigenschaft hat, Mehl chemisch umzusetzen. Es wird Gas gebildet, das berühmte CO2 wird gebildet und dann bläht es auf und das kann man stoppen. Das sehen wir aus 3. Mose 23. Diese Reaktion kann man stoppen durch Gericht, Ofen. Aber hier geht es darum, uns zu zeigen, es wird alles zersetzt. Das, was Gott wollte, proklamiert hat, wird alles zersetzt durch die Sünde. Durch die Sünde im Volk und in den Völkern. Und dann kommt eben, bin gleich fertig, das Alte. Das Alte, Matthäus 13, Vers 44. In Matthäus 13, Vers 44, da sehen wir schon, es gibt einen Schatz. Gott kennt einen Schatz. Der Herr Jesus hat den erworben durch seinen Opfertod am Kreuz. Matthäus 26, Vers 26. Wer ist dieser Schatz? Das ist Israel. Dieser Schatz ist Israel, das Volk Israel. Ja, auch wenn Israel, wie wir das in Hosea sehen, momentan auf die Seite gestellt ist, Israel ist jetzt auf die Seite gestellt, aber Gott, der Herr Jesus, hat es am Kreuz erworben. Und jetzt kommt das, was Andi erwähnt hat. Israel wird bewahrt durch der gläubige Überrest. So muss ich sagen. Der gläubige Überrest, den gibt es dort noch nicht, da gibt es noch keinen einzigen Menschen davon. Aber der gläubige Überrest, der gebildet wird, der wird bewahrt. Und das sehen wir wunderbar durch die Perle. Das ist der jüdische Überrest, der wird gefunden und in den Augen des Herrn Jesus ist dieses Volk eben diese kostbare Perle, die er sich erworben hat und dazu hat er sich gegeben. Dazu hat er sich gegeben. Und dann sehen wir das siebte Gleichnis in Matthäus 13, sprich das sechste Gleichnis der Königreich der Himmel. Da sehen wir dieses große Schleppnetz. Dieses Schleppnetz, und wer ist das? Das sehen wir schon in Matthäus 24. Der Jesus hat die Nationen am Schluss der Drangsalszeit gesammelt zum Gericht und einige davon kommen ins Reich, ins tausendjährige Reich. Einige aus den Nationen, nämlich diejenigen, die, das sieht man dann am Schluss von Matthäus 24, Israel und Matthäus 25 auch, geholfen haben mit einem Becher kalten Wassers. Vielleicht noch einen kurzen Gedanken dazu. Häufig oder eigentlich fast ausschließlich werden solche Königreich der Himmelgleichnisse christlich ausgelegt. Fast immer, fast ausschließlich. Und das ist immer falsch. Die Auslegung auf Christen. Anwendungen schon, wenn man es kann. Aber die meisten können das gar nicht. Aber Anwendungen kann man immer machen, ist klar. Aber es hat nichts mit Christen zu tun, nie. Nicht einmal das Letzte, weil da geht es um die Nationen und da gibt es keine Christen mehr. Im Schlecknetz hat es wie viele Christen? Keinen, die sind dann schon beim Herrn. Und ähnlich zum Beispiel beim letzten Gleichnis vom Königreich der Himmel, Matthäus 25, da wird wie wild ausgelegt, von oben an, oder? Matthäus 25, Vers 1, 2, wird wie wild drauf los ausgelegt, weil sie den letzten Vers von Matthäus 25 Gleichnis nicht gelesen haben. Und da muss man immer sehen, die Erklärung, ich will das nur ganz kurz, höre ich dann gleich auf, Matthäus 25, Vers 13, der Schluss von diesem zehnten Gleichnis vom Königreich der Himmel, da sagt der Herr, so wachet nun, denn ihr wisset nicht weder den Tag noch die Stunde. Sie wussten es nicht, um was es geht, darum haben sie gefragt. Und dann hat der Jesus geantwortet, um was es geht. Es geht um Israel, um das Wachen auf ihn, den Kommenden. Und jetzt können wir natürlich Anwendungen machen auf uns persönlich, so viele wir wollen.
Können wir vielleicht das Lied 92 singen? Das Lied 92.
Wer findet Worte, dir zu danken, o Vater, Gott von Ewigkeit? Du gabst, o Liebe, ohne Schranken, den Sohn, den Herrn, der Herrlichkeit. Nur gabst ihn in den Eingeborenen, du sandest ihn zu uns herab. Für deine Feinde, die verlorenen, gabst du den Sohn in Tod und Schlaf. O hol uns das du voll Erbarmen, dass du, o Gott, die Liebe bist, und wir in treuen Vaterarmen so sicher rund durch Jesum Christ. In ihm gabst du uns Heil und Leben, ja, alles, Uwe, liebt so sehr. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben, ein solcher Gott, verzagt nichts mehr.
Herr Jesus, deine Liebe, deine große Liebe hat dich getrieben, Mensch zu werden, auf Erden zu wandeln und Menschen von ihren Sünden zu erlösen, dieses Werk am Kreuz zu erfüllen, damit diejenigen, die glauben, zu dir gekommen sind und Errettete sind, das neue Leben haben. Und du bist in dein Volk gekommen und sie haben dich abgelehnt. Du wirst dieses Volk aber noch retten. Du wirst den Überrest daraus zurückbringen und deine alle Verheißungen werden erfüllt werden. Und dein Wort beschreibt uns dies, zeigt uns auf, wie du bist, wie du handelst und was noch kommen wird. Und wir können heute schon als Erlöste, als deine Herausgerufenen, als eine kleine Schar, dürfen wir wissen, dass wir jetzt schon in dir sind und du in uns, und dass du aus uns eine Einheit gemacht hast, die sich von anderen, von Israel unterscheidet. Und wir danken, dass wir jetzt das im Brechen des Brotes schon zeigen dürfen, jetzt auf Erden, noch in diesem alten Leib vom Staub. Und es ist wunderbar, wenn wir durch dieses Zeichen, dieses Brechen des Brotes zeigen dürfen, dass wir volle Gemeinschaft mit dir haben und dass du derjenige bist, der seinen Leib hingegeben hat in den Tod, um dies zu ermöglichen. Herr Jesus, wir wollen dich loben und dich preisen. Amen.
Amen. Amen.
Noch ein Vers wegen dem Bund, den Bündnissen aus 1. Korinther 11, Vers 25. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Möchte ich noch danken. Ja. Herr Jesus, wir möchten dich erheben und wie Israel einmal der neue Bund bekommt, so sind wir jetzt schon unter dem neuen Bund auf der Grundlage desselben Blutes, das du vergossen hast, weil du der Einzige gewesen bist, der vollkommen war, der alles gehalten, getan hat und hast dein Leben gegeben, dein Blut vergossen, dass wir in diesen Bund kommen konnten. Ja, darum erheben wir dich und wir verkünden deinen Tod, ja, dass unser Leben geworden ist. Und da sind jetzt, um dich zu ehren, dich zu rühmen vor Gott, dem Vater, wenn wir diesen, aus diesem Kelche trinken. Amen.
Amen.
Dann fahren wir fort in 5 Minuten, so 7:42. 10:42 zu 1. Mose 32. Dann wollen wir weiterfahren mit der Wortbetrachtung. 1. Mose 32. Bei mir hat das letzte Mal Vers 17 notiert. Ich habe aber nachgelesen 22. Inhaltlich könnte man eigentlich bei 22 weitermachen. Das ist korrekt. Wir haben uns da schon eigentlich unterredet über diese Verse 17 bis 21. Wenn das in Ordnung ist. Wenn Valentin den nächsten Abschnitt liest und dann Andi seine Zusammenfassung.
Ja, wir sind in 1. Mose 32 und ich lese Vers 22 bis zum Schluss des Kapitels. 1. Mose Kapitel 32. Ab Vers 22. Und das Geschenk zog vor ihm her, und er übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf und nahm seine zwei Weiber und seine zwei Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein übrig, und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach: Ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er sprach: Jakob. Da sprach er: Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Und Jakob fragte und sprach: Tue mir doch deinen Namen kund. Da sprach er: Warum doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob gab dem Orte den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Pniel hinaus war, und er hinkte an seine Hüfte. Darum essen die Kinder Israel nicht die Spannader, die über dem Hüftgelenk ist, bis auf den heutigen Tag, weil er das Hüftgelenk Jakobs, die Spannader, angerührt hat. Bis hierhin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal notiert. Jakob war mit seinem ganzen Besitz unterwegs. Darunter waren auch Jungtiere, die nicht so schnell unterwegs waren, und die langsamsten gaben das Tempo vor. Jakob sandte deshalb schnelle Boten vor sich her, und so fand die Kommunikation zwischen Jakob und Esau statt. Jakob teilte seinen Konvoi aus Furcht vor Esau auf. Dieses Verhalten von Jakob muss unterschiedlich betrachtet und beurteilt werden. Aus geistlicher Sicht hatte Jakob nichts zu befürchten, denn er hatte die Zuversicht seiner Verheißung. Die menschliche Sicht kennen wir alle, und wir können es Jakob gut nachempfinden, dass er auf diese Weise handelte. Oft erfahren wir erst viel später Gottes Führungen in unserem Leben. Aber so wie Jakob müssen auch wir unseren Anteil leisten und sollen nicht untätig sein, sondern wie Jakob voranschreiten. Jakob war jetzt über 20 Jahre getrennt von Esau. Doch die Erinnerung an Esaus Drohung blieben über diese lange Zeit. Denn Esau wollte damals Jakob ermorden. Damals hatte Jakob, nämlich Esau, um sein Erstgeburtsrecht und auch um den Segen Isaaks betrogen. Die Furcht Jakobs kam also aus der Konsequenz seiner Handlungen. Die Boten konnten nicht erkennen und sagen, wie es zwischen Esau und Jakob steht. Und so blieb die Furcht auf Jakob. Wir sehen in der Erzählung der Wandel Jakobs und auch andere Lebensgeschichten in der Bibel zeigen uns auf, wie sich Menschen im Glauben ändern. Petrus zum Beispiel war früher aufbrauserisch. Aber in der Apostelgeschichte 12 sehen wir einen Petrus, der sich gefangen nehmen ließ und der Ausgang dieser Situation im Vertrauen Gott überließ. Im Gebet erinnert Jakob Gott an seine Verheißungen. Gott muss nicht erinnert werden, aber wir Menschen sind vergesslich, und so ist es gut, uns an die Verheißungen zu erinnern. Obwohl Jakob sich seiner Verheißungen bewusst wurde, handelte er nicht danach. Er blieb seiner furchtgebärdigen Haltung treu. Jakobs Besitz war sehr groß. Wir erkennen das an der Größe des Geschenkes, das Esau erhalten soll. Vielleicht war diese Menge ein Zehntel von seinem ganzen Besitz. So, das war's schon von mir. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte oder auch Korrekturen.
Ich musste gerade an den Konflikt zwischen Esau und Jakob denken. Vielleicht können es viele nachempfinden. So Konflikte zwischen Geschwistern oder in Familien generell, die gehen nicht von heute auf gleich verloren. Ich habe es in der eigenen Familie erlebt, in jeder Generation. Und das geht über Jahrzehnte. Ist nachgetragen. Mildert sich vielleicht manchmal mit dem Alter, muss aber nicht. Also aus menschlicher Sicht ist die Furcht von Jakob sehr wohl zu verstehen. Ja, bei uns geht es so in den deutschen Landen oder in unserer Gesellschaft heute, es geht meist ums Erbe, ums Geld. Nicht immer, aber das ist oft ein Grund, warum sich Geschwister so zerstreiten, dass sie nicht mehr miteinander reden und ihr lebenslange Feindschaft haben und der Clan macht mit. Einer schlagt sich auf die Seite, der andere auf jede Seite. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
Es ist auch noch interessant, im Abschnitt vorher im Vers 20 sagt er ja zu den Dienern, wenn sie Esau sehen, siehe, dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns, denn er sagte, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Er ist immer noch der Jakob, der alte Mensch, oder ich will ihn versöhnen, oder das Wort oder bedecken, oder heißt ja das im A, Angesicht zudecken, eben durch Geschenke, oder eben kann sagen fast Bestechung. Eben das Wort versöhnen, oder? Ist ja eben, man kann ja nur versöhnen oder verpichen, wie bei der Rache. Ich weiß nicht, ob das gleiche Wort ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Wie Wolfgang hingewiesen hat, dass vielen familiären Problemen dann im Alter, dass etwas milder wird, diese Auseinandersetzungen oder diese alten Geschichten, aber meistens werden sie ja nur verdrängt und irgendwie ja zugedeckt, aber eben nicht mit einem Bekenntnis und mit der Liebe Gottes oder aus der Liebe Gottes, sondern sie werden einfach verdrängt und irgendwie, man möchte da nichts mehr davon hören und meint, das sei jetzt alles in Ordnung, ist es natürlich nicht. Oder? Also wir sehen das natürlich im Glauben, in der Errettung eines Sünders vor Gott völlig klar und ohne Abweichung links, rechts. Wenn jemand seine Schuld, seine Sünden nicht bekennt, nicht erkennt und nicht bekennt, dann kann man irgendetwas zudecken, aber wirklich nur einfach unter den Teppich kehren. Aber vergeben in diesem Sinn geht letztlich natürlich nur über die Vergebung Gottes einem selber.
Ich rätsel gerade darum, weil da steht, er stand in jener Nacht auf, Vers 22, und nahm seine zwei Weiber und seine zwei Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte, und Jakob blieb allein zurück. Warum hat er sie erst über den Fluss geführt und blieb dann doch zurück? Hat da jemand eine Idee?
Ich glaube, wir hatten letztes Mal von dem Hirten gehört oder von dem Hirtengebräuchen, dass diese hinter der Herde hergingen und nicht unbedingt voraus. Oder? Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in dieser Art und Weise geschieht, dass er zwar diese hinüberführt über einen Fluss, ob er jetzt da vorausgegangen ist, kann ich nicht sagen, aber letztlich müssen alle an ihm vorbei und ja, bleibt er letzten Endes am Schluss übrig und schaut, dass alle den rechten Weg gehen, irgendwie so.
Darf ich noch eine Folgefrage stellen? Als Israel ja über den Jordan ging, das war ja zur Zeit Pfingsten, also im Frühjahr, und dort war ja besonders hoher Wasserstand. Also im Frühjahr brachte der Jordan immer hohe Wasser. Ich weiß jetzt nicht, kann man die Zeit irgendwie abschätzen, wann Jakob dort war? War es auch in dieser Zeit? Und eben, wie ging man da hinüber? Wenn das Hochwasser war, hatte man vielleicht so wie früher dann zwischen Israel hin und her gewechselt wurde mit Fähren. Da haben wir ja die Richterzeit, da lesen wir ja auch davon, diese Furte, wo man da hin und her wechselte, ob man da einfach hin und her mit den Booten das Vieh hinüberbrachte und x-mal wechselte. Ich weiß nicht, das sind so zwei Fragen, eben wie hoch war eigentlich dieses Wasser, der Wasserstand, und wie ging man überhaupt über diesen Jordan? Also heute ist es ja einfach, darüber zu gehen.
Ich bin gerade gestern mit meiner Frau an einer Furt vorbeigelaufen. Es gibt natürliche Furten. Das ist einfach dort, wo der Fluss flacher wird, also weniger tief. Da kann man dann vorsichtig drüber gehen. Und dann gibt es auch Furten, die sind wie die Furt, wo wir gestern vorbeigelaufen sind. Das ist eine Panzerfurt. Frauenfeld ist eine Panzerstadt. Und da haben die durch die Murg eine Furt gebaut. Und da sieht man, da kann man durch. Ja, wir sind sogar mit dem Fahrrad schon durchgefahren, aber nur, wenn man es kann. Aber das ist, Furten sind entweder natürlich, ich nehme jetzt an, hier war es eine natürliche, also eine Verbreiterung des Flusses, wo die Strömung abnimmt und die Tiefe kleiner ist.
Ich habe ja früher in einer Stadt gearbeitet, die eine freie Furt hatte, Frankfurt. Und das ist so eine, wegen der Furt ist diese Stadt schon immer eine große Stadt gewesen. Heute die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Nord-Süd-Verkehr, Ost-West-Verkehr, Handel, Wandel, Industrie. Also das hängt alles mit dieser Furt zusammen, wo eben dann die Menschen leicht überqueren können.
Und vielleicht noch etwas anderes. Wir sind ja hier jetzt in Gilead. Das ist im Norden von Israel, nicht im Osten, im Norden. Und der Jordan ist klar, der entspringt ja im heutigen Irak oben. Und das ist der Anfang. Und ich nehme an, dass der Jordan da noch nicht so tief war, weil er da der Anfang ist, aber das weiß ich zu wenig. Abgesehen davon, dass für uns Schweizer der Jordan, also den würden wir gar nicht als Fluss bezeichnen. Also das ist ja, ein rechter Bach. Nicht zu vergleichen mit Frankfurt, wo der Rhein natürlich dann schon, das ist, Wolfgang sagt,
Main.
Danke vielmals. Alles klar. Ist egal. Einfach nicht zu vergleichen. Man kann den Jordan nicht vergleichen. Ich war schon am Jordan. Also da muss ich sagen, aha, das ist jetzt der Jordan. Da war ich sehr tief überrascht über diesen gewaltigen Fluss. Nein, das ist ein Witz. Da ist kein großer Fluss. Nie.
Nur zur Erinnerung, Naaman wollte ja da auch nicht untertauchen. Der Fluss war für ihn nichts im Vergleich zu seinen Flüssen in seinem Land.
Noch etwas, ob es überhaupt der Jordan ist, ist zu bezweifeln. Weil, ja, hier müsste man auf der Karte schauen, ich glaube, es war ein Nebenfluss, der in den Jordan fließt, noch gar nicht der Jordan. Wolfgang, sag's mal.
Hier steht ja Jabbok. Also, es ist sicher nicht der Jordan. Ich gucke mal gerade auf der Karte, wo es ist.
Für Jakob ist es fast wie der Jordan, als Israel durch den Jordan ziehen musste. Interessant, Jabbok heißt ja fast wie Jakob. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie ein Wortspiel ist. Hat man was gelesen? Jabbok. Und eben nachher seht ihr eben der Kampf dann mit Gott. Eben das ist da, wo er die Kraft verliert, wie Israel ja auch. Eben die Steine, die 12 Steine in den Jordan, oder? Und eben darum vielleicht eben ähnlich wie Jakob über den Jabbok.
Schon sehen, Vers 22, eben Martin hat schon das Wortspiel erwähnt, ist tatsächlich eines, der Jakob, der musste hier in diesem Vers sterben. Er musste sterben. Und das ist ein Bild von Römer 6. In Römer 6, die ersten drei Verse, da sehen wir, wie kamen wir zum Leben durch den Tod. Wir mussten sterben, mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben. Und erst dann sehen wir die Auferweckung von Jakob im Vers 25, als dann ihm die Morgenröte aufging. Aber, er musste sehen, wie wir alle auch. Nach der Bekehrung haben wir vielleicht auch gedacht, also ich habe es nicht lange so gedacht, muss ich sagen. Es wurde relativ schnell klar, dass ich aus mir rein gar nichts kann. Aber es gibt welche, die haben da länger. Und die haben dann lange, lange, lange Not als Bekehrte, weil sie meinen, jetzt kann ich. Nein, dann kommt eben Römer 7. Und in Römer 7 wird ganz klar, dass der Wiedergeborene aus sich in der alten Natur auch nichts kann. Er hat den Heiligen Geist, er hat das neue Leben und so weiter. Aber was versucht man sofort wieder? Wie Abraham, 1. Mose 16, er beginnt in 1. Mose 15 im Geist, durch den Glauben, und in Kapitel 16 versucht er es im Fleisch zu vollenden, bis er dann Kapitel 17 begriffen hat, Beschneidung es. Ich aus mir kann nichts und Gott will auch gar nichts aus mir.
Ich habe jetzt nachgeschaut, das ist wegen des Jabbok. Das ist ein Nebenfluss vom Jordan, vielleicht noch zwei Stellen dazu. 5. Mose 3, Vers 16. Und den Rubenitern und den Gaditern gab ich von Gilead bis zum Flusse Arnon, bis zur Mitte des Flusses und das angrenzende und bis zum Flusse Jabbok, der Grenze der Kinder Ammon. Dann noch Josua 12, Vers 2. Sihon, der König der Amoriter, der zu Hesbon wohnte, herrschte von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und zwar von der Mitte des Flusstales an und über das halbe Gilead bis an den Fluss Jabbok, die Grenze der Kinder Ammon. Also da wird es noch mal, taucht es nochmal auf.
Ich mir das im Bilde vorstelle, dieser Jakob, der da mit einem Mann rang, stelle ich mir das so vor, dass er vielleicht über die Furt möchte und der andere ihm entgegensteht in der Furt. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Furt vielleicht nicht sehr viele Möglichkeiten zulässt, um rüberzugehen, sondern einen relativ schmalen Weg. Und wenn man den verlässt, dann kommt man eben in den Tod, in das Wasser. Aber das ist jetzt einfach so hineininterpretiert. So ein, also ein Bild davon, von diesem Ringen und dieses selber die Kraft da aufrechterhalten wollen. Aber es geht nicht.
Ich habe mich gerade gefragt, warum der Jakob dann dieses Hüftgelenk-Problem bekam. Das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, die man mit ihm rang. Oder könnte man vielleicht auf 2. Korinther 12 schauen, wo der Apostel Paulus sagt, ab Vers 7, und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Also könnte eine gute Antwort auf die von mir gestellte Frage sein, aber es, vielleicht hat jemand noch andere Ideen.
Oder eben auch wie mit Römer 7, man muss sehen in mir, dass ich in meinem Fleische. Und wir wollen ja als selbst als Wiedergeborene am Anfang lange im Fleische vollbringen, was Gott im Geist angefangen hat bei uns, gibt er dann auch immer wieder Lehren, wo man sagt, in Römer 7 ist dann ein Mensch, ein Wiedergeborener, der den Heiligen Geist nicht hätte, was ein Irrsinn ist. Der Wiedergeborene hat den Heiligen Geist in der Sekunde der Bekehrung, aber unser Problem, nicht Gottes Problem, ist unser Problem, ist, dass wir im Fleische vollenden wollen. Und das musste Gott dem Jakob endgültig austreiben. Und zwar, es war endgültig. Denn das war nicht eine Verletzung, die man wieder mit ausheilen konnte, sondern das hat den Jakob lebenslang gekennzeichnet. Und das ist gut, wenn das bei uns auch lebenslang drin ist. In meinem Fleische wohnt A nichts Gutes und B, ich kann nichts Gutes im Fleisch. Das ist dann Römer 7.
Eben, er sagt im Vers 24, und Jakob blieb allein übrig, und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging. Eben der Jakob, oder? Der wollte immer noch selber kämpfen, oder? Kämpfen. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt. Also eben das eben Hüftgelenk redet ja auch von Kraft oder von eigener. Also jetzt beim Jakob sowieso, er macht alles selber, er hat die Kraft, oder? Aber jetzt, wenn du also Hüftgelenk nimmst, dann bist du ein Krüppel, oder kann man sagen? Also heute ist das ja kein Problem mehr wegen dem Hüftgelenk, oder? Das kann man ersetzen, oder? Aber damals, oder? Da mussten sie arbeiten, der konnte nichts mehr tun. Eben die eigene Kraft, oder? Ist eben wie schon lesen eben die eigene Kraft, oder? Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Eben Römer 7 hat ja Paulus gesagt. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Ja, er ist, indem er mit ihm rang, eben die eigene Kraft, muss man sehen, dass eben nichts aus der eigenen Kraft geht. Ja.
Ich habe gelesen, Jakob war wohl zu dieser Zeit 96 Jahre und er musste dann unheimlich stark sein. Er kämpfte. Das ist so, wenn man genau liest oder das sich anschaut, Gott kämpfte mit ihm, nicht Jakob kämpfte mit ihm. Also Gott war der, der die Initiative hatte. Und Hans-Peter meinte, der Jakob musste sterben, so wie es bei uns mit Römer 6 war, am Anfang des Kapitels. Oliver meinte, ja, er war wie der Hirte, der hinten geht und auf die Herde aufpasst. Man kann das auch so sehen. Er hat alles hingegeben. Zuerst so von ihm weit entfernte Dinge sozusagen. Seinen Besitz, die Herde. Dann die Frauen, Knechte und so. Und er bleibt zum Schluss selbst zurück. Das war das Wertvollste, was er hatte. Was denn? Sich selbst, sein Leben. Und nicht umsonst sagt die Bibel, dass die Menschen Angst haben vor dem Tode. Und um den Tod zu vermeiden, ihrer Sicht nach, machen sie die dollsten Klimmzüge und setzen sonst was in Aktion. Und so ging es wohl auch dem Jakob zu. Ich weiß nicht, warum er nicht erstmal auch den Fluss überqueren konnte, sollte und da kämpfte, sondern vor dem Fluss. Und das war ja jetzt, wie wir dann wissen, nicht der Todesfluss Jordan, sondern die Furt Jabok, ein Nebenfluss von Jordan. Aber nichtsdestotrotz, er musste sterben, das ist definitiv fest. Das ist ja der alte Mensch in uns, die sündige Natur, die gegen Gott kämpft und die musste nun besiegt werden. Ja, und das geht nicht ohne Schmerzen und Gott hat ja doch ihn besiegen können in diesem Sinne.
Ja, man sieht natürlich schön bei Jakob ein Bild auf die alte Natur bei einem Gläubigen, denn Jakob war gläubig, gar keine Frage. Der war gläubig, aber die alte Natur war da. Und seine alte Natur, die ist nicht anders wie unsere, die kann unglaublich hartnäckig sein. Zum Beispiel sieht man bei Jakob, da haben die ihm gesagt, so, du hast jetzt eine Frau bekommen, arbeite eine Woche dafür. Eine Woche. Aber es waren 7 Jahre, wenn du den Ausdruck liest. Waren 7 Jahre, also eine rechte Zeit. Eine Woche heißt 7 Jahre. Davon nimmt ja dann der Prophet Daniel wieder den Ausdruck. Eine Woche, 7 Jahre. Genau das erste Mal, wo man das sieht in der Bibel. Eine Woche gleich 7 Jahre. Und Jakob hat dann 7 Jahre, 2 mal 7 Jahre gearbeitet. Für 2 Wochen. Und jetzt sehen wir hier, der Jakob, der musste, ich habe es so erwähnt, er musste sterben. Für was musste er sterben? Damit er eben über ins Land kommt. Damit er ins Land kommt, so sehen wir auch, Römer 7, wir müssen einsehen, dass Gott von meiner alten Natur gar nichts annehmen kann. Gott hat abgerechnet am Kreuz hat er abgerechnet mit unserer alten Natur. Die ist wo jetzt für Gott? Im Grab. So sollen wir es auch sehen. Sie ist im Grab. Und die stinkt nur. Und erst dann, wenn wir das begriffen haben, Römer 7, den letzten 2 Verse, wenn wir das begriffen haben, erst dann sind wir so weit wie Jakob, in 1. Mose 32, Vers, Sekunde, 30. Und Jakob gab dem Ort den Namen Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und das ist dann, wo dann plötzlich der Heilige Geist wirksam wird. Wie viel Mal steht das Wort Heiliger Geist in Römer 7? Ich glaube nie. Aber in Römer 8 wird es voll. Wird es voll. Und was sehen wir in Römer 8? Durch den Glauben im Geist, freigemacht von unserer elenden Natur, werden wir Christus sehen, Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Wie das dann im Vers 30 Jakob sehen durfte. Also ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Man muss sehen, was das für eine Aussage ist. Fantastisch.
Ja, und in dem Prozess gibt es ja bestimmte Schritte, die er durchleben muss. Da haben wir ja schon einige gesehen. Und sehr schön ist zum Beispiel das Bekenntnis. Da sprach er zu ihm, Vers 27. Was ist dein Name? Und er sprach, Fersenhalter, Betrüger, also Jakob. Er sagt, wer er ist. Gut, ich meine, das kann man natürlich sagen, es ist einfach sein Name, aber der steht schon für was, denke ich mal. Und ich würde das jetzt mal so ein bisschen erweitern, dass es wirklich auch ein Bekenntnis ist, denn er bekommt dann einen anderen Namen. Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Ich dachte, er sei besiegt, jetzt hat er doch obsiegt. Aber wahrscheinlich, indem er die Niederlage gefunden hat, hat er den Sieg errungen. Er hat nämlich die Seele gerettet.
Es hat da einen schönen Vers bei Hosea. Hosea 12, Verse 4 und 5. Im Mutterleibe hielt er seines Bruders Verse und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und überwand. Er weinte und flehte zu ihm.
Noch wegen dem Sterben, eben wenn man gestorben ist, ist man ja aus der Wirkung des Gesetzes befreit. Also da ist man nicht im Wirkungsbereich mehr des Gesetzes. Also der Tod, mit dem Tod ist auch die Wirkung des Gesetzes erloschen und da ist man von dem befreit. Und noch wegen dem Namen, da ist mir gerade sofort Richter 13, Vers 18 in den Sinn gekommen. Auch dort wird ja gefragt, wie ist dein Name? Und da spricht der Engel Gottes. Und der Engel Jehovas sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Das ist so eine Stelle, die mir immer so im Hinterkopf ist. Eben der Herr Jesus verbirgt sich dahinter. Er ist ja wunderbar. Also das finde ich immer eine schöne Stelle dazu.
Ja, und dann könnte man noch weiterspringen zu Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer und so weiter dann.
Ich hätte noch einen Vers aus Hiob. Hiob Kapitel 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen?
Eben hier sehen wir das erste Mal eben den Name Israel, dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott, Vers 28, du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt. Und dann eigentlich kommt dann der Name richtig betont oder gesagt wird, dass dann nochmals im Kapitel 35, Vers 10, dein Name ist Jakob, dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Aber erst im Kapitel 35 nach Bethel, dort ist er wieder in Bethel, oder? Beim Altar. Und dann haben sie im Vers 35, Vers 2, die fremden Götter haben sie weggenommen und vergraben, oder? Eben erst dann ist einfach der Name Israel richtig wirksam, wenn du am richtigen Ort bist, oder? Dann vorher war es immer noch ein bisschen Jakob.
Man sieht auch beim Jakob eine ganz tiefe geistliche Wahrheit. Er war nicht ein Bekenner, er war ein Besitzer. Der hatte Leben aus Gott, der war ein Besitzer. Bloße Bekenner, die erkennt man daran, dass wenn sie in die Notlage von Römer 7 kommen, aber das Leben nicht haben aus Gott, dann geben sie auf. Dann geben sie auf. Nicht Jakob. Jakob, Gott konnte ihm durch ein Wunder die Spannader oder die Hüftgelenk anrühren. Der Jakob, der konnte nicht mehr aus eigener Kraft gehen. Aber was konnte er noch mit seiner Kraft? Sich an Gott halten. Der hat nicht losgelassen. Und da sieht man, derjenige, der wirklich das ewige Leben hat, indem er mit Christus gestorben ist, hört nicht auf, dann, wenn er sieht, aus eigener Kraft kann ich nichts, jetzt muss ich erst recht festhalten. Und das finde ich etwas vom Schönsten hier in diesem Kapitel. Der Jakob, der hat das ewige Leben, der hat nicht aufgegeben. Auch als völlig klar war, wurde, ja, er selber musste sagen, als Jehova ihn fragte, du, was ist dein Name? Da musste er sagen, ja, ich bin ein Fersenhalter. Und das ist gut. Man muss es sehen, aus der alten Natur, da bin ich ein Fersenhalter.
Ich habe noch nachgeschaut, eben was Hüftgelenke heißt im Hebräischen, wenn man da nachschaut, Git Naschen, also zwei Worte, und das heißt an anderen Stellen Sehne plus Lügen, Sehne, Lügen. Eben irgendwie ist das auch speziell, oder? Der alte Mensch ist ein Lügner, oder? Der alte Mensch, oder? Von Anfang an. Mit Zähnen, ja.
Ich dachte, ja, Jakob könnte auch Habakuk heißen. Habakuk, wenn man die wörtliche Bedeutung nimmt, sagt man Umarmer, sich festklammernd an Gott, würde auch so ein Name für ihn passen.
Ja, ich weiß nicht, wurde heute schon Römer 7, Vers 18 zitiert, nur zu dem Thema Fersenhalter, denn ich weiß, das sagt der Apostel Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht.
Ja, wir haben das wahrscheinlich alle mal als Erfahrung gemacht, Römer 7. Und das Schlimme ist dann, wenn du dann mit Christen hast, die dann ständig sagen, ja, wenn du das tust, dann bist du kein Christ und kannst einfach aufgeben und so. So Sprüche hört man dann. Und das ist dann gibt noch einen drauf, wo man selbst schon weiß, dass es nicht richtig ist, was man getan hat. Und manchmal sieht man dann, dass sie auch Heuchler sind. Denn selbst ihre Sachen sehen sie dann nicht.
Es ist ja auch interessant, in der Fortsetzung der Geschichte bis zum Ende Jakobs zu sehen, wie jetzt diese Namen unterschiedlich verwendet werden. Also mal Israel, mal Jakob. Es gibt auch Verse, da werden beide Namen gleichzeitig verwendet. Und es ist manchmal auch schwierig herauszufinden, weshalb mal dieser Name verwendet wird und mal den. Und einmal habe ich so eine Antwort erhalten, die hat mir gut gefallen. Es unterscheidet zwischen Zustand und Stellung. Der Zustand Jakob und die Stellung Israel. Und wenn man so aufschlüsselt, dann ergeben eigentlich diese Verwendung der Namen jeweils guten Sinn. Also ich habe noch nichts gemerkt, was dagegen spricht, wenn man es so macht. Es passt einfach, weil wenn von Jakob die Rede ist, finden wir immer ein Zustandsproblem. Und wenn von Israel die Rede ist, so sehen wir immer die wunderbare Stellung Israels von Gottes Ansicht her.
Mal einer darauf hingewiesen, dass Mose etwas Ähnliches, geistlich Ähnliches erlebte wie der Jakob. Der Jakob hier, bevor er in das verheißene Land einziehen konnte, musste er das erleben, dass aus ihm nichts Gutes kommt und er sich an Jehova festhalten muss. Und Mose, als er von Gott dann berufen wurde, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, musste zuerst sehen und durchmachen, dass aus ihm, seinem Fleisch und seinem Eigenwillen auch nichts Gutes kommt. Und deswegen dann die Beschneidung in 2. Mose 4. Und da ging es hart auf hart, Leben um Leben. Also es war ähnlich wie hier in 1. Mose 32.
Hier im Vers 30 oder Vers 31. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Pniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Eben, also die Sonne ging ihm auf, und wir sehen im Kapitel 28, Vers 11, als er weggegangen war von Israel, vom Bethel, eben zu Laban, heißt es, die Sonne ging unter. Und jetzt geht er wieder zurück. Die Sonne ging ihm auf, als er ins verheißene Land gegangen war.
Fahren wir das nächste Mal fort bei Kapitel 33. Wenn ein Bruder mit uns betet.
Herr Jesus,
Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder zusammen sein durften, um dich, den Ewigen, unseren Erlöser anzubeten und aus dir, deinem Wort, zu lesen, uns auszutauschen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gesiegt hast am Kreuz, aber auch der Sieger bist über unser Fleisch, über unseren Eigenwillen. Und dass wir, indem wir an dir uns festhalten, von diesen geistlichen Segnungen im Glauben jetzt schon Besitz nehmen können und uns in ihnen freuen, die du uns alle durch dein Sterben, durch dein Blutvergießen am Kreuz von Golgatha erworben hast. Und Herr Jesus, wir bitten dich auch noch einmal auch für die Geschwister, die Leiden haben, körperliche und seelische. Du kennst sie alle. Und wir danken dir einfach, dass wir für sie einstehen dürfen. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und ein Gute dem Herrn befohlen. Tschüss.
Danke. Schönen Sonntag, eine gute Woche.
Tschüss. 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 Tschüss.